Herzlich willkommen zu einem neuen Online-Gottesdienst aus der Kreuzkirche hier in Friedrichshofen. Willi Milowitsch, Kölner Urgestein, Entertainer, Schauspieler, Theaterbesitzer, hat ein sehr bekanntes Lied geschrieben, das meistens in der Karnevalszeit von dem ganzen Saal mitgesungen wird. Wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so, es war immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen. Es war immer, immer so. Denn warum sollten wir auf Erden schon lauter kleine Englein werden? Wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so, es war immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen. Es war immer so, immer so. Es ist schon eigenartig, dass es bei dem Thema Schuld und Vergebung irgendwie nur diese Extreme zu geben scheint. Die totale Verharmlosung und Verniedlichung, so wie hier in dem Lied, oder aber, dass man es totschweigt oder ganz modern einfach nur verschiebt. Schuld sind sozusagen immer nur die anderen. Ich war gar nicht zu schnell in der Kurve, aus der ich herausgetragen wurde. Nein, die Kurve hat sich plötzlich gekrümmt. Oder die Litfaßsäule, die ich traf mit meinem Auto. Nein, ich bin nicht gegen sie gefahren. Plötzlich sprang die Säule auf die Straße. Wir haben so eine verquere Vorstellung davon, wie gehen wir mit Schuld um. Wir verschieben sie. Wir versuchen, uns zu entschulden, indem wir die Anteile bei den Umständen oder bei beteiligten anderen Personen suchen. Wir reden in Betrieben oft davon, dass es eine Fehlerkultur gibt. Manchmal wird das ganz stolz bekannt. Aber wehe, wenn man in der Wirklichkeit dieser Betriebe dann einen Fehler macht. Was ist dann mit der Schuld, die dort aufgelaufen ist? Schulderkenntnis und Schuldbekenntnis hat noch eine ganz besondere Bedeutung in Deutschland. Im Jahre 1984, fast 30 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, war es endlich soweit, dass auf einem baptistischen Kongress, dem jährlichen Bundesrat, eine Bekenntnisschrift, das Hamburger Schuldbekenntnis, verlesen und verabschiedet wurde. Warum tun wir uns so schwer mit der Schuld? Heute reden wir über die fünfte Bitte im Vaterunser. Mitten im Vaterunser, direkt nach der Bitte ums täglich Brot, tschack, bumm, kommt die Aussage: und vergib uns unsere Schuld. Ja, wie jetzt? Schuld. Ich? Schuld. Ich doch nicht. Es ist schon so, dass wir uns eben schwer tun mit der Schuld. Wie gehen wir mit ihr um oder umgehen wir sie lieber? Das Vaterunser umgeht dieses Thema nicht. Im Gegenteil. Hier in der fünften Bitte, vergib uns unsere Schuld, wird die ganz persönliche Schuld auf der einen Seite angesprochen, aber auf der anderen Seite durch vergib uns unsere Schuld der Blick geweitet in die soziale Gemeinschaft, in das Beziehungsgeflecht, in dem ich ja als Mensch eingebunden bin, in dem ich ja lebe. Heute bleiben wir einmal nur bei dem ersten Teilvers und vergib uns unsere Schuld. Wie wir auch unseren Schuldigern vergeben, das wollen wir dann in einem zweiten Gottesdienst miteinander anschauen. Einige Beobachtungen. Erste Beobachtung. Es gibt eine Instanz, die wichtig und bedeutsam genug ist, dass ich mich entschuldige, dass ich meine Schuld dort zur Sprache bringe und um Vergebung bitte. Und diese Instanz, wir ahnen es, ist Gott. Kein Mensch kann vor dieser Instanz sich drücken. Es ist nicht so, dass wir uns dieses Amt aussuchen könnten. Naja, vielleicht gehe ich einmal dorthin und frage dort nach. Es ist so, dass hier eine Autorität gesetzt ist, die mich herausfordert, in Beziehung zu treten zu ihr. Gott ist da. Gott hat uns gemacht, Gott hat uns geschaffen und er wird uns zur Rechenschaft ziehen und uns fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er im Römerbrief schreibt und den Psalm 14 zitiert, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und weiter in den Versen 22 und 23, denn es ist hier kein Unterschied, stellt er fest. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Der natürliche Mensch ist schuldig vor Gott und immer auch zwischenmenschlich in schuldhaften Verstrickungen eingebunden. Ein Leben ohne Schuld und schuldig werden vor Gott, ein Leben ohne Verletzung der Beziehung im Zwischenmenschlichen ist nicht denkbar. Und diese Schuld, die wir zwischenmenschlich kreieren und unser Leben, das sich in vielerlei Hinsicht gegen Gott wendet und dem, was ihm wichtig ist, diese Schuld trennt uns von Gott und macht unsere Ohren und Herzen dicht für die Stimme Gottes. Und Gott wird und will nicht hören auf Menschen. Das ist die andere Seite, die ihre eigenen Wege gegen Gott gehen. Wir haben also hier zwei Seiten. Der eine Seite wollen wir als Menschen oft von Gott nichts wissen und gehen unsere eigenen Wege, selbstbestimmt. Wir legen fest, was uns wichtig ist. Wir legen fest, was wir wollen. Wir legen fest, was uns in unserem Leben als wertvoll erachtet. Wir wollen ein Haus, wir wollen Auto, wir wollen Reichtum, wir wollen Party. Wir wollen, und das sind unsere Werte. Gott will etwas vielleicht ganz anderes. Gott will Mitmenschlichkeit, Gott will Barmherzigkeit, Gott will Fürsorge, Gott will Liebe, Gott will Respekt. Und das interessiert uns aber nicht, weil das ist so umständlich. Das mögen wir nicht. Und wir werden schuldig vor Gott. Und je länger und je mehr wir so leben und je weniger wir nach Gott fragen, desto schwieriger wird für uns die Frage zu beantworten sein, höre ich Gott? Kann sich Gott mir mitteilen? Höre ich sein Reden zu mir in mein Herz? Und auf der anderen Seite ist aber auch festzustellen, dass da, wo Menschen so gegen Gott leben, Gott nicht so derjenige ist, der beispringt und unsere eigenen Wege auch noch mit Sahne verziert und segnet. Der selbstbestimmte und moderne Mensch interessiert sich nicht für Gottes Agenda. Er interessiert sich nicht für das, was Gott wichtig ist. Er lebt für sich, seine eigenen Werte. Und gerade in diesen Tagen ist es ja durch die Zeitung gegangen, er lebt Party. Party machen ist angesagt, allen Corona-Regeln zum Trotz. Man lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. In einem Interview mit einer amerikanischen Frau aus dem Staate Texas sagte sie, wenn ich Maske tragen soll, das ist gegen die Verfassung. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, dass ich eine Maske tragen soll. Wir lassen uns nichts sagen. Wir wollen selber wissen und meinen oft auch besser zu wissen, was uns gut tut. Im zweiten Buch Chronik im Alten Testament, Kapitel 7, lesen wir, und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So lesen wir im zweiten Buch Chronik im Kapitel 7. Gott spricht es ganz deutlich aus, dass wenn Menschen zurückkehren, wenn sein Volk, das eigentlich ihm gehört und nach seinen Wegen leben soll, wenn dieses Volk sich von ihm abgewendet hat, dann hört auch Gott nicht und handelt nicht heilvoll an ihnen. Aber wenn sie Buße tun, wenn sie umkehren, wenn sie Gott um Vergebung bitten für ihren Eigensinn, dann will er vergeben und dann will er heilen und sie zurechtbringen. Eine zweite Beobachtung. Ich bin nicht allein. Ich bin Teil eines größeren Chores, so will ich einmal sagen. Denn es heißt ja im Gebet, und vergib uns unsere Schuld. Da steht eben nicht, und vergib nur mir meine Schuld. Wir sind im ganzen Gebet ja nicht allein unterwegs. Im Vater unser sind wir immer Teil eines größeren Ganzen. Wir sind Menschen in Gemeinschaft, in Beziehung zu Gott und zu den anderen. Eigentlich sollte uns das an dieser Stelle gelassen machen. Bei der Schuldfrage könnten wir entkrampfen. Das geht offensichtlich allen so. Ich bin da gar nicht allein. Alle haben Schuld vor Gott. Und alle werden schuldig bei anderen Menschen. Was macht es so schwer, mit diesem Thema dann umzugehen, wenn doch alle damit ringen und Probleme haben? Ich glaube, dass wir mit gutem Willen und Vorsatz, na sagen wir einmal, einer Lüge aufgesessen sind. Einmal bekehrt und Christ geworden, meinen wir fortan, nun sündlos leben zu sollen und sogar auch noch es zu können. Nur merken wir dann irgendwann sehr schnell, dass das ja gar nicht geht. Und dann strengen wir uns an, zumindest den Schein zu wahren. Im Schwäbischen sagt man, bei unangenehmen Themen, darüber schwätzt man nicht. Darüber redet man nicht. Über Schuld, darüber redet man nicht. Aber Gott sagt, lass uns mal darüber reden. In seinem Wort lesen wir, Sprüche 28, Vers 13, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und unterlässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Oder im Jesaja Kapitel 55, der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ja, wir sind nicht allein unterwegs und wir haben die Möglichkeit, an dieser Stelle uns zu entdecken als Menschen, die mit anderen angefochten und versucht werden und die sündigen. Aber Gott lädt uns ein zur Umkehr und er verspricht uns Vergebung. Wir könnten so entspannt und entkrampft mit Schuld umgehen, in diesem Wissen, bei Gott ist Vergebung. Er lädt uns ja ein, als die, die wir verschuldet sind, die wir gesündigt haben, die wir Menschen verletzt haben. Eine dritte Beobachtung. Schuld bedarf der Erlösung oder Schuld bedarf der Lösung durch einen anderen. In Afrika gibt es ein Sprichwort, das sagt, das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Machen wir es einmal positiv. Ich kann mich vor den Spiegel stellen, mich anstrahlen und sagen, oh Stefan, ich liebe dich. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so, ja. Schöner ist es, wenn es die Ehefrau sagt. Es gibt Worte, die können wir uns nicht selbst sagen. Die Kraft der Worte wird dann entfaltet, wenn sie uns ein anderer sagt. Wenn ich jemanden um Vergebung bitte, dann kann ich mir selbst die Verzeihung nicht gewähren. Die Worte, ich vergebe dir, entfalten ihre Kraft in mir erst dann, wenn ich höre, wie sie mir zugesprochen werden. Wenn der andere mir sagt, ja, ich vergebe dir, ich verzeihe dir, dann entfaltet sich diese Freiheit und das Wort gewinnt neu an Bedeutung in meinem Leben. Wir lesen im ersten Brief des Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns. Und er schenkt uns einen neuen Anfang. In Psalm 32 beschreibt David in beeindruckender Weise, wie er es erlebt hat, dass er Schuld und Sünde vor Gott verheimlicht hat. Er beschreibt es so, dass ihm förmlich die Gebeine, seine Knochen in seinem Innersten gebrannt und verbrannt sind. Er beschreibt ein Leiden an dem inneren Druck, nicht über die Schuld reden zu können. Und dann sagt er, darum bekannte ich dir meine Sünden, als das nicht mehr aushielt. Und meine Schuld verhehlte ich nicht vor dir. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt und barmherzig ist. Er sehnt sich danach, Menschen wieder in seine Nähe und ungetrübte Gemeinschaft zu locken. Gott möchte nicht getrennt sein von dir und mir. Gott will Gemeinschaft haben. Und Gott weiß darum, dass oft zwischen uns und ihm Schuld und Sünde stehen. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, zu schmecken, zu sehen, wie barmherzig und liebevoll er ist. Wieder im Jesaja Kapitel 55, ein lohnendes Kapitel, lesen wir, hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört doch, so werdet ihr leben. Gott lädt uns ein, in seiner Gegenwart zu sein, nach seinem Wort unser Leben zu gestalten, weil er uns verspricht, dabei wirst du satt. Dabei widerfährt dir Köstliches. Du wirst erleben und erfahren, dass dein Leben reich wird, bedeutsam wird, Tiefe gewinnt. Eine vierte Beobachtung. Aufrichtige Umkehr, Bitte um Vergebung, empfängt Gottes Barmherzigkeit und Vergebung. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld, schreibt David im Psalm 51. Solch ein Opfer gefällt dir, oh Gott, du wirst es nicht ablehnen. Wir sollten es ernst meinen mit dem, was uns bewegt und mit dem, was uns so an Buße, an Umkehr, an Bekenntnis wirklich umtreibt. So ein nur dahingesprochenes, Entschuldigung, habe ich ja nicht so gemeint. Vergebung, kannst du mir vergeben, oh, alles wieder gut? Das wird nicht reichen. Gott möchte, dass wir da wertschätzend und ehrlich mit uns und auch mit ihm umgehen. Wer Gott aufrichtig sucht und mit ihm konkret ins Gespräch kommt über das, was trennt, was Schuld und Sünde ist, der wird entlastet. Der bekommt wieder Luft, der bekommt wieder Raum für die Seele, der bekommt wieder Freude. Hier ist ein Neuanfang möglich, Bedrückung weicht und Freude kommt. Beim Googlen über das Thema Entschuldigung und Vergebung bin ich auf einen interessanten kleinen Artikel gestoßen. Da ging es darum, um die Frage, wie entschuldigt man sich richtig? Kein frommer Artikel, ein säkularer Artikel von einer Psychologin. Und man hat herausgefunden in einer Studie, dass es 6 Bestandteile gibt, die eine Entschuldigung, eine Bitte um Vergebung so bedeutsam werden lassen, dass man wahrscheinlich auch Vergebung empfängt. Im Zwischenmenschlichen, im Säkularen, dort ist es erforscht worden. Einige Hinweise, wir können was davon lernen. Das erste ist, dass man überhaupt sich entschuldigen will und auch das zunächst einmal so sagt. Ich bitte um Entschuldigung. Aber damit ist nicht Schluss. Für viele glauben dann das war's. Nein, das ist also ja nur die Auftaktformulierung. Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass man erklärt, was genau aus der eigenen Sicht schiefgegangen ist. Das heißt, dass man sich nicht schlitzt, sondern selber hinschaut und sagt, was ist denn eigentlich der Grund? Weshalb brauche ich denn Entschuldigung? Was ist denn schiefgelaufen? Ein dritter Punkt, der bedeutsam und wichtig ist, ist, dass ich für den Schaden beziehungsweise für das, was schiefgelaufen ist, uneingeschränkt Verantwortung übernehme. Dass ich nicht sage, das war das Gerät, das waren die anderen, der Zeitdruck, das mag alles eine Rolle gespielt haben, aber am Ende bleibt dann doch die Aussage wichtig, ich war's. Ich habe es verdaddelt und das ist meine Verantwortung, dass das schiefgegangen ist. Und es ist wichtig, dass man seine Reue bekundet, also dass man erklärt, warum man jetzt anders handeln würde, könnte man die Zeit zurückdrehen. Man macht deutlich, was man gelernt hat aus diesem Fehlverhalten, aus diesem Schaden, der entstanden ist. Und gut und wertvoll ist es auf jeden Fall, dass man anbietet, den Schaden auch wieder zu korrigieren, wieder gut zu machen. Sozusagen ein Angebot der anderen Seite macht, wo die Schwierigkeit aufgetreten ist, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und ganz zum Schluss dann die Bitte um Vergebung. Die Bitte darum, dass man den Fehler doch wirklich vergeben möchte und dass Neuanfang möglich wird. Man hat festgestellt, dass Vergebung nur dann gewährt wird, wenn aus den Aspekten davor wesentliche Impulse dabei sind. Und zwar uneingeschränkte Übernahme der Verantwortung, zeigen, dass man einsichtig ist und dass man es bedauert und dass man reuig ist in diesem Verhalten und das Angebot, den Schaden auch in irgendeiner Weise wieder gut zu machen. Manchmal braucht man das gar nicht, aber dass es überhaupt gesagt wird, dass man willens ist, an der Stelle mitzuhelfen, den Schaden wieder gut zu machen. Ich habe so gedacht, vergib uns unsere Schuld. Würde vielleicht auch, bete doch mal so, etwas Wertvolles hervorbringen, wenn wir uns hinsetzen und einmal in dieser Weise uns selbst Gedanken machen und sagen, ja, okay, wie war denn das? Was ist denn eigentlich schiefgelaufen? Wie will ich denn meine Sünde und meine Schuld benennen? Und dann auch weiter zu forschen, tut es mir wirklich leid? Habe ich gelernt aus dem Wort, wie es besser gemacht werden sollte und wie Gott es sich wünscht? Was hätte ich tun sollen stattdessen? Und wie kann ich das wieder gut machen? Vielleicht einen Vorsatz fassen oder zum anderen hingehen und um Vergebung bitten, den Schaden auf diese Weise minimieren. Eine fünfte und letzte Beobachtung. Drei Bibelworte und dann schwingen wir uns ein auf den Schluss. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt, lesen wir im Johannesbrief. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, schreibt Paulus im Epheserbrief. Und dann im Hebräerbrief, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Jesus ist Herr und Erlöser. Zu ihm können wir kommen mit Zuversicht und Gnade. Er ist es, der uns freispricht von Schuld. Er ist es, der den Weg freigemacht hat, dass wir im Glauben zu ihm, im Vertrauen zu ihm kommen können und ihn bitten dürfen, vergib mir, vergib uns unsere Schuld. Und er will uns nicht richten, er will uns nicht beschämen, er will uns zurechtbringen, er will uns helfen, vergeben und uns mit Barmherzigkeit berühren. Und vergib uns unsere Schuld sollte also eigentlich ein leichter und guter Weg sein, um Vergebung zu empfangen. Wir sind nicht allein. Allen geht es so. Andere haben die gleichen oder ähnlichen Probleme. Wir kennen das Wort Jesu mit den anderen gemeinsam, könnten wir sagen, und die Einladung für uns ernst nehmen, die Jesus spricht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also, kein Grund, beschämt sich davon zu stehlen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich meine es ja gut mit euch, könnten wir übersetzen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was für eine Einladung. Der Druck der Schuld ist weg. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es sollte uns leicht fallen, an dieser Stelle um Vergebung zu bitten. Wer um Vergebung bittet, wird entlastet und geht mit Jesus und den Mitmenschen frei, froh und freundlich wieder durch seinen Alltag. Was kann es eigentlich Schöneres geben, als befreit, mit Frieden im Herzen und Richtung im Leben, seinen Weg mit anderen gemeinsam durch diese Welt zu gehen? Betet doch mal so. Das ist die Herausforderung, die wir in unserer Reihe mit dem Vater Unser verbunden haben. Betet doch mal so. Und vergib uns unsere Schuld. Wie könnte man das beten, dass das Fröhliche, das Positive, das Gute dabei so ein Stück weit für uns zum Schmecken kommt? Ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir für die kommende Woche uns folgende kleine Übung vornehmen. Und vergib uns unsere Schuld. Und dann sollten wir 1 bis 2 Worte finden aus der Heiligen Schrift, die uns deutlich machen, dass Gott gnädig ist und uns einlädt in seine Gegenwart mit Liebe, Barmherzigkeit, voller Bereitschaft, uns zu vergeben. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, welche Worte der Schrift uns Mut machen, bei ihm Gott vorstellig zu werden und um Vergebung zu bitten. Zum Beispiel, und vergib uns unsere Schuld, denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Oder, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Bete doch mal so und vergib uns unsere Schuld, dann halten wir inne und machen uns klar, dass wir diese Bitte an Gott richten, der uns einlädt und Mut macht, zu ihm zu kommen, weil er liebevoll, gnädig, barmherzig ist. Ich wünsche uns allen eine solche gesegnete, frohe Woche mit diesem Wort. Amen.